ARD.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters-Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Und wenn ich verhindern will, dass Leute von draußen kommen und sagen, das ist doch aber alles Mumpitz und ihr zieht doch den Leuten nur Geld aus der Tasche, dann ist es eigentlich konsequent, auf der anderen Seite von der Organisation da eben eine Abteilung hinzustellen, die sagt, wir versuchen gegen all das vorzugehen.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Hallo und schön, dass ihr da seid hier bei diesem Dark Matters Hintergrundgespräch. Wie immer zu einem Fall, zur aktuellen Dark Matters Folge und wie immer zu einem Thema, über das die meisten von uns wenig wissen, das ein bisschen im Halbdunkel liegt. Heute könnte es sogar sein, dass ihr noch nie zuvor davon gehört habt. Wie gut also, dass wir jemanden bei uns haben, der sich auch damit bestens auskennt und in diese dunklen Ecken hineingeleuchtet hat. Unser ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt. Hallo Holger.
Hallo Eva Maria.
Deine Stimme ist leicht belegt.
Ist das so? Ja. Ist das überhaupt meine Stimme? Du weißt, worauf ich anspiele bei dem, was wir gleich besprechen. Da wird's psychisch.
Es ist ein heikles Unterfangen im Grunde, dieses Gespräch, oder? Wir haben es mit jemandem zu tun, der es gar nicht gerne hört, wenn man über ihn spricht. So kann man es vielleicht sagen, oder?
Das kommt noch dazu, genau. Unser Thema soll ja gleich der Geheimdienst von Scientology sein. Ich habe mich gerade eher nochmal so auf die gesamte Lehre von Scientology bezogen, aber es ist tatsächlich so, dass man Scientology vieles nachsagt, unter anderem, dass sie sehr klagefreudig sind und dass sie möglicherweise sehr genau zuhören über alle Worte, die wir jetzt reden und überlegen, ob man daraus vielleicht eine Klage zimmern könnte, ob man uns damit irgendwie auf den Leib rücken könnte, uns einschüchtern könnte. Das sind jedenfalls Möglichkeiten, die sollten wir berücksichtigen bei diesem Gespräch.
Das ist ja eine wunderbar entspannte Gesprächsatmosphäre, die du jetzt damit geschaffen hast. Also wir fangen mal an. Es geht um einen Geheimdienst. Es geht um einen Geheimdienst, der sich sehr bedeckt hält, von dem nur so ein Raunen existiert, könnte man vielleicht sagen. Wir gehen natürlich von einem aktuellen Dark Matters-Fall aus und da geht es um einen Sektenkonzern, eine Glaubensgemeinschaft, Scientology nämlich, und um OSA, das Office of Special Affairs. Was steckt hinter diesem Namen?
Das ist der Geheimdienst von Scientology. So würde das nach meinem Eindruck Scientology selber sagen. Ich sage jetzt mal sicherheitshalber, dass das mein Eindruck ist, eben um die Armee der Aktenkoffer tragenden Anwälte in Schach zu halten. Aber ernsthaft, es gibt innerhalb der Scientology-Organisation sehr viele Unterorganisationen und Abspaltungen und einzelne Sektionen, über die es viele auch durchaus lesenswerte Bücher gibt, die sich damit auseinandersetzen, was in diesem Imperium alles entstanden ist. Aber ein ganz wesentlicher Teil, das ist OSA. Das ist ein Bereich von führenden Scientologen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, alles zu wissen, herauszufinden und entsprechende Strategien daraus abzuleiten, was über Scientology gesprochen wird, was innerhalb von Scientology passiert, wenn zum Beispiel jemand aussteigen will, was Scientology drohen könnte. Also eigentlich die klassischen Dinge, die auch ein Nachrichtendienst für einen Staat, für eine Regierung machen würde. Und deswegen ist der Name Geheimdienst, glaube ich, auch ganz berechtigt. Und wir haben in diesem Podcast ja auch schon öfter diese Differenzierung vorgenommen. Nachrichtendienst und Geheimdienst. Nachrichtendienst, die Dienste wie zum Beispiel das Bundesamt für Verfassungsschutz in Deutschland, die Informationen sammeln. Geheimdienste eher der Teil, der dann auch operativ tätig wird. In extremsten Fällen wie bei der CIA, dem Mossad oder den russischen Diensten auch durch Mordanschläge oder Militäroperationen, aber eben auch durch praktisches Tun, durch eigene Aktionen. Und der OSA, der sagt man nach, dass sie beides tut, also praktische Operationen und die Nachrichtenbeschaffung. Über die Morde will ich lieber nicht sprechen, die würde ich jetzt aber auch erstmal nicht flächendeckend unterstellen wollen.
Okay, das Office of Special Affairs muss man sich ja echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe gerade schon gesagt, die meisten haben wahrscheinlich noch nie davon gehört. Wenn man es googelt, OSA, kommt als erstes ein Krankheitsbild. Obstruktive Schlafapnoe, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, das sind diese Atemaussätze
genau,
im Schlaf.
Also, genau, das macht genau. Im Schlafzimmer nachts keine Freude.
Also das ist tatsächlich weiter bekannt oder kommt eher in den Suchergebnissen als eben diese Scientology-Organisation oder das Scientology-Büro, wie es ja vom Wortsinn her heißt. Das ist ja jetzt ein sehr nebulöser Titel. Es erinnert ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dich an Knight Rider erinnerst in den 80ern, dass die Foundation für Recht und Verfassung war da ja der Auftraggeber. Also genauso nebulös und was soll das eigentlich genau sein, heißt es ja eigentlich auch. Ne? Also dieser Name soll auch so ein bisschen eine Nebelkerze sein wahrscheinlich, oder?
Na, ich glaube, das ist aber auch Teil eines jeden Geheimdienstes, eines jeden Nachrichtendienstes, dass da so ein bisschen Nimbus immer dazugehört. Freundlichkeit ist, glaube ich, in diesem Metier nur taktisch und an ausgewählten Punkten etwas. Wenn wir mal angucken, eigentlich ist es ja ein Phänomen, was jede größere Organisation, jeder größere Industriebetrieb, jede Ansammlung von vielen Menschen, die irgendwie organisiert ist, die hat ja immer wieder das Bedürfnis, eben auch sicherzustellen, dass die Führung alles weiß, was sie wissen muss, dass man vielleicht auch so ein bisschen was wie eine eigene Absicherung hat, ob es um Werkschutz geht, ob es um die eigene Informationssicherheit geht. Das spielt eigentlich in jedem großen Unternehmen eine Rolle und hilfreich ist es, wenn man dann den Eindruck hat, dass das eine Instanz ist, die man ernst nehmen muss. Und das kann durch ein nebulöses Verhalten, wie wir das hier sehen und wie das vielleicht auch bei Nachrichtendiensten funktioniert. Das kann durch grimmiges Auftreten geschehen, wie man das vielleicht beim Werkschutz hier und da sieht. Wenn die mal nur freundlich grüßen und die Schranke aufmachen, ist ja auch nichts gewonnen. Also das gehört so ein bisschen zum Aufgabenbereich auch dazu. Aber natürlich ist hier das Besondere bei der OSA, dass hier das gesamte Konstrukt Scientology von jedenfalls mir, glaube ich, von vielen Menschen in Deutschland durchaus als bedrohlich und als etwas sehr Negatives gesehen wird. Und dann ist natürlich der entsprechende Nachrichtendienst oder der Geheimdienst dieser Organisation noch etwas, was da eine Schippe oben drauf liegt und dann besonders nebulös ist.
Du hast jetzt schon von einer gewissen Grimmigkeit gesprochen, auch von durchaus einer zupackenden Art. Was ist eigentlich das Ziel der ganzen Operation? Also geht es darum, die eigenen Mitglieder einzunorden, bei der Stange zu halten, in der Gemeinschaft zu halten oder eher darum, nach außen zu wirken, also mögliche Kritiker zum Beispiel mundtot zu machen oder einzuschüchtern?
Also letzteres auf jeden Fall. Und also mein persönlicher Eindruck ist, dass dieses ganze Konstrukt Scientology ja darauf beruht, dass die Menschen, die dazugehören, fest überzeugt sind oder überzeugt werden sollen, dass das, was die Organisation vorgibt, genauso richtig ist und eine Berechtigung hat und es auch keine Alternative gibt und ja auch diesen Absolutheitsanspruch hat. Also Scientology nimmt ja für sich nicht weniger in Anspruch, als insgesamt die Weltherrschaft haben zu wollen. Das ist ja auch der Grund, warum in Deutschland der Verfassungsschutz sagt, jemand, der die Weltherrschaft will und in Deutschland aktiv ist, der muss ja gegen unsere Verfassung verstoßen. Das gilt für den sogenannten Islamischen Staat mit seinem Kalifat, dann sinngemäß genauso eben für Scientology. Nach dem Motto, die Staatsmacht haben wollen, bedeutet ja letztlich dann auch die Demokratie beseitigen. Das ist die Begründung, warum man dagegen ist. Und innerhalb von Scientology ist man bestrebt, die Leute dazu zu bringen, möglichst hoch in der Scientology-Lehre aufzusteigen, möglichst viele Stufen zu erklimmen, die es da zu erklimmen gibt und dabei praktischerweise viel, viel Geld für die entsprechenden Kurse an die Organisation zu bezahlen. Und wenn ich das alles im Griff haben will und wenn ich verhindern will, dass Leute von draußen kommen und sagen, das ist doch aber alles Mumpitz und ihr zieht doch den Leuten nur Geld aus der Tasche oder ich muss jetzt hier meine eigenen Verwandten rausbekommen aus dieser Teufelsspirale oder ich muss eben enttarnen gedanklich, dass das alles einfach nicht so furchtbar viel Sinn macht, dann ist es eigentlich konsequent auf der anderen Seite von der Organisation, da eben eine Abteilung hinzustellen, die sagt, wir versuchen gegen all das vorzugehen und wir versuchen das zu erkennen, wenn da zum Beispiel eine Person kommt, die uns gefährlich werden könnte. Und das sind auch Begriffe, mit denen die selber arbeiten. Also, dass sie zum Beispiel unterschiedliche Formulierungen haben, unterdrückerische Personen oder gefährliche Personen. Das sind Formulierungen, die die selber geben für Leute, von denen sie den Eindruck haben, die tun unserem Geschäftsmodell, sag ich jetzt, Religion nennen sie es selber, nicht gut. Und für all das ist die OSA da.
Das ist ja, auf den ersten Blick geht das ja wirklich nicht zusammen. Ne? Du hast gerade schon dieses Psychedelische angesprochen, diese Psychospielchen, sagen ja einige auch über Scientology. Also man hinterfragt eigentlich alles und auf der anderen Seite geht man so zielgerichtet in so eine Operation. Das scheint ja erstmal nicht zusammenzugehen, aber es ist dann doch diese Überzeugung, aus der heraus man handelt wahrscheinlich.
Ja, oder? Definitiv. Und ich glaube, was wir bei Scientology auch immer verstehen müssen, mein Eindruck jedenfalls ist, die Zielgruppe richtet sich vor allen Dingen an Menschen, die auf einer ersten formalen Ebene es im Leben schon zu einigem gebracht haben. Also nicht unbedingt wie andere Sekten oder irgendwelche komischen okkulten Gemeinschaften, die vielleicht Personen suchen, die in jeder Hinsicht schwach sind. Möchte Scientology Leute haben, die zumindest wirtschaftlich sehr leistungsfähig sind, die möglicherweise auch Akademiker sind und die dann angefixt werden von den Gedanken der absoluten Selbstoptimierung, die darauf stehen, dass man ihnen sagt, du kannst noch viel besser werden, du kannst noch viel mehr erreichen und man kann das auch objektiv überprüfen, behauptet Scientology. Die haben zum Beispiel in ihrer Ausbildung, ich will da jetzt nicht in ein allgemeines Scientology-Seminar abwandern, aber die haben in ihrer Ausbildung auch elektrische Geräte, mit denen sie vorgeben, messen zu können, wie der Leistungserfolg der Leute ist. Und eben genau dadurch wird die ganze Sache auch sehr anfällig für Psychotricks in jeder Hinsicht, die Leute zu ködern, dabei zu bleiben, die Leute aber auch mit Psychotricks unter Druck zu setzen, wenn es schwierig wird, Gegner unter Druck zu setzen mit Psychotricks. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir uns den Fall der Hauptfolge anschauen, wenn wir uns diese Operation des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg anschauen und diese Geschichte, was da passiert ist, dass das so in ein politisch schwieriges Fahrwasser geraten ist, dass der Ermittler, der Herr Goller, in die Situation gekommen ist, dann ist meine ganz feste Überzeugung, auch wenn es dazu in dem Prozess nie irgendwelche Erkenntnisse gegeben hat, dass das letztlich eine Saat war, die OSA gesät hat mit Unterdrucksetzen der Leute in Basel, mit dem Verlegen des Treffens aus Deutschland in die Schweiz. Also vielleicht nochmal in der Hauptfolge nachhören, was da passiert ist. Aber genau eben so ein Psychotrick, der dann dazu führte, dass man fast eine Staatskrise hatte zwischen Deutschland und der Schweiz, aufgrund von ein paar klugfiesen Gedanken, die sich im Vorfeld auf der Seite von Scientology gemacht worden sind. So jedenfalls mein Eindruck.
Hast du als Journalist schon Dinge erlebt, wo du sagen könntest, das ist möglicherweise eine Einflussnahme genau aus dieser Richtung?
Ja, eigentlich immer. Und eigentlich auch bei der Vorbereitung dieser Folge habe ich natürlich auch nochmal mit Menschen gesprochen, die in den unterschiedlichen Sicherheitsbehörden damit zu tun haben. Und auch da kamen die entsprechenden Sätze. So nach dem Motto, passen Sie bloß auf, die wehren sich ja gegen alles und warten Sie mal ab. Und ein, zwei Gesprächspartner haben auch wirklich so mit einem Augenbrauen hochziehen, wollen sie das Thema wirklich wieder aufmachen? Was ist denn, wenn da dann irgendeine Operation wieder gestartet wird und so? Also da muss man aber insgesamt, das kenne ich auch aus anderen Bereichen des investigativen Journalismus, da muss man einfach eine dicke Haut entwickeln. Aber wir haben das in meiner Redaktion vor ein paar Jahren wirklich auch ganz, ganz massiv erlebt. Da hat ein Kollege recherchiert rund um einen möglichen Scientology-Aussteiger, der damals auch sehr präsent in deutschen Medien aufgetreten ist. Auch sagte, er sei Teil der OSA gewesen, auch sagte, er sei ganz weit aufgestiegen in der Organisation. Und mein Kollege Kai Laufen ist das gewesen, der hat ganz erhebliche Zweifel an vielen Teilen dieser Geschichte gehabt. Und zwar nicht in dem Sinne, dass der bei Scientology gewesen sein könnte, sondern eher so, dass die Gesamtgeschichten einfach irgendwie immer noch ums 3- oder 4-fache überdreht absurd waren. Und er hatte den Eindruck als seine Recherche, dass dieser Typ sowohl Scientology belogen und betrogen hat, als auch mit seiner Aussteigerkiste die Öffentlichkeit und dass das eigentlich ein notorischer Lügner und Betrüger ist. Und je weiter er recherchiert hat, desto mehr sind zwei Dinge passiert. Er hat Leute gefunden, die geschädigt worden sind durch diese Person, die sagten, ja, mir hat er eine ganz andere Geschichte erzählt und hier ist irgendwie eine wirtschaftliche Geschichte irgendwie schwierig gelaufen und hier. Also der kam mit ständig neuen Geschichten aus dem Leben dieses seltsamen Mannes auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir in der Redaktion gemerkt, wie nicht nur Kai, sondern wir auch als Redaktion plötzlich in so ein Fahrwasser geschoben werden von außen, nach dem Motto, ihr seid ja Scientology-Versteher, ihr wollt diesen Aussteiger nicht als Aussteiger relativieren, ihr haltet quasi die Aussteigerarbeit für falsch. Und plötzlich war so eine Stimmung da wie, was sind denn das für Leute? Die sind ja hier irgendwie für die Sekte und das ist ja alles ganz schwierig. Also wir hatten wirklich den Eindruck, dass da an unterschiedlichen Stellen Menschen angespitzt worden sind nach dem Motto, diese Recherche des SWR hier, das ist doch ganz, ganz bedenklich, das ist doch kein vernünftiger Journalismus, mit dem Ziel, das zu diskreditieren, worum es geht, nämlich zu sagen, dieser Aussteiger ist kein richtiger Aussteiger, der betrügt alle. Und das ist genauso das, was ich mit den Psychotricks meine. Und das ist das, was dir viele Aussteiger erzählen, wenn sie aussteigen wollen oder ausgestiegen sind, dass genau solche Psychospiele gemacht werden, dass die dann in ihrem Umfeld diskreditiert werden, dass schlecht über sie geredet wird, dass Freunden nahegelegt wird, der ist doch so unzuverlässig, meide den, dass diese Leute drohen, in eine völlige gesellschaftliche Isolation zu kommen, wenn sie nicht noch einen alten Freundeskreis aus der Zeit vor Scientology haben. Das ist das auch, was die entsprechenden Beratungsstellen erzählen, wie man den Menschen mitspielt, letztlich auch, damit die, die vielleicht in der Gruppe selber ein bisschen wankelmütig werden, jedenfalls nicht den Eindruck bekommen können, dass es jemand strahlend besser geht, wenn er die Gruppe verlässt. Also alles ziemlich perfide, alles mit ziemlichen Psychotricks versehen.
Ja, und dazu gehört ja auch, dass es diese geheimnisvolle Aura gibt, ne? Also es ist ein Raunen, das Osa umgibt, eine diffuse Sorge, die da verbreitet wird. Du hast es ja gerade schon angesprochen, es gibt dann so Warnungen, die da ausgesprochen werden. Kann man sagen, wie weit Osa genau geht? Also ist es tatsächlich dieses Gerüchte streuen und psychisch Menschen unter Druck setzen? Ist das schon alles? Auch, also ich will gar nicht sagen, dass das nicht schlimm ist, aber werden die vielleicht auch wirklich handgreiflich?
Physische Gewalt. Ich will Osa jetzt nicht freisprechen. Ich hätte jetzt gerade kein Beispiel vor Augen. Aber wenn du mich nach den Mitteln fragst, jenseits der Psychotricks, dann fällt mir vor allen Dingen die Technik ein. Und da höre ich auch aus deutschen Sicherheitsbehörden die klare Einschätzung, alles, was technisch geht, das wird Osa machen, denn Geld ist nicht das Problem, Ressourcen sind nicht das Problem. Alles, was man irgendwo auf dem offenen Markt oder auf dem grauen Markt kaufen kann, das wird man kaufen. So ist die Einschätzung in den Sicherheitsbehörden und das wird man einsetzen. Also ob es da um verdeckte Videotechnik, um es um Abhörtechnik geht, ob es um irgendwelche Programme aus dem Darknet geht, mit denen man im Cyberbereich Ausspähungen machen kann. Das sind Dinge, die werden jedenfalls Osa vollumfänglich zugetraut von den deutschen Sicherheitsbehörden. Ich weiß von anderen Journalistenkollegen, die in den USA rund um Scientology recherchiert haben, gerade auch in Florida, in Clearwater, wo der quasi Konzernsitz von Scientology ist, dass dort ein eindrucksvolles Maß an Sicherheitstechnik in der ganzen Stadt, jedenfalls rund um die entsprechende Zentrale verbaut ist, dass du dich quasi so China-like schon durch 100 Kameras beobachtet fühlst, wenn du nur dem Gebäude halbwegs näher kommst und dann sofort auch alle wissen, wer du bist, was du machst, was du tust. Also all diese Bereiche, die legal oder halblegal, auch je nachdem, um welches Recht, welches Status es geht, gemacht werden können. Alle die Dinge werden eingesetzt, ist mein Eindruck. Und die Psychotricks, die kommen eben obendrauf.
Du hast ja gerade schon dieses Beispiel genannt, dass es ja letztendlich auch andere Konzerne interessiert, die weltweit operieren. Ja, wie ihre Geschäftsfelder sich entwickeln und so weiter. Also, dass sie nachrichtendienstliche Methoden anwenden. Also, kann man sagen, es gibt tatsächlich sowas wie privatwirtschaftliche Nachrichtendienste, auch vielleicht bei unverfänglicheren Konzernen als Scientology?
Also Nachrichtendienst im klassischen Sinne auf jeden Fall. Und wenn wir uns mal das jetzt einfach mal so ganz abstrakt betrachten, dann würde man ja schon sagen, dass schon auch Kommunikationsabteilungen, Marktforschung, Unternehmensentwicklung, das sind ja alles Bereiche, die wahrscheinlich viele von uns hier in der Zuhörerschaft aus ihrem eigenen beruflichen Umfeld kennen und die ja letztlich eigentlich genau das Gleiche machen. Marktanalysen, Überlegungen strategischer Art, Informationen an die Geschäftsführung, die einfach dazu dienen sollen, das Unternehmen nach vorne zu bringen oder jedenfalls auch nicht in einen Wettbewerbsnachteil kommen zu lassen. Und spannend wird es eben immer da, wenn wir in Bereiche kommen, wo es dann eben so in einen rechtlichen Graubereich geht. Da ist vielleicht das Allerbekannteste, was viele kennen, wenn das Unternehmen sich dafür interessiert, ob die Arbeitszeit eingehalten wird und die entsprechenden Fragen, was ist denn hier datenschutzrechtlich oder was ist insgesamt zulässig? Darf ich die Krankmeldung von einem Mitarbeiter überprüfen? Darf ich mich dafür interessieren, was er tagsüber in seinem Büro macht? Also wie die PC-Nutzung vielleicht ausgewertet werden kann auf die Frage, wie viel denn wirklich gearbeitet oder wie viel irgendwelche Online-Spiele geklickt werden. Das sind lauter so Dinge, die sind in diesem Graubereich und die kennen, glaube ich, viele auch aus ihrem eigenen beruflichen Umfeld. Und trotzdem möchte ich eine ganz klare Abgrenzung über unser Grundthema Osa machen. Die sind dann natürlich in einem ganz anderen Level unterwegs. Aber diese Frage, welche Informationen brauche ich, um einen Geschäftsvorgang oder einen politischen Vorgang zu steuern, das ist das Geschäftsmodell der Nachrichtendienste. Und Operationen, Überwachungsoperationen, in der privaten Wirtschaft vielleicht wieder diese Dinge wie, setze ich den Werkschutz darauf an, zu verhindern, dass jemand Unterlagen zur Konkurrenz schleppt? Wie weit darf ich gehen, wenn ich im Bereich der Industriespionage selber ermittle? Wo muss die Polizei eingeschaltet werden? Was kann ich noch selber machen? Vielleicht will ich es auch lieber selber machen, weil ich Angst davor habe, dass es öffentlich wird, dass ich möglicherweise ausspioniert oder bestohlen werde. Das ist eben der andere Teil, sagen wir mal so, in der legalen Welt, der da auch eine Rolle spielt. Und interessanterweise, genau aus dieser Überlegung heraus, dass es ja einerseits die staatlichen Nachrichten und Geheimdienste gibt und auf der anderen Seite dann auch in der Wirtschaft solche Bestrebungen immer mal wieder eine Rolle spielen, sagt man über die OSA auch, es sei möglicherweise das älteste nicht staatliche Nachrichtendienstunternehmen, das es gibt.
Das auch durchaus möglicherweise, sage ich an dieser Stelle nochmal, mit Gruß an die Aktenkoffer, repressive Methoden anwendet und eben über die reine Informationsbeschaffung deutlich hinausgeht. Danke, Holger, dass du uns erzählt hast von OSA, dem langen Arm von Scientology, einer der umstrittensten selbsternannten Glaubensgemeinschaften weltweit, in verschiedenen Ländern eingestuft als extremistisch und dementsprechend auch beobachtet vom Verfassungsschutz und anderen Inlandsgeheimdiensten. Aber Scientology beobachtet offenbar zurück. Danke, Holger, dass du uns davon erzählt hast und bis zum nächsten Mal.
Gerne und tschüss.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Und jetzt haben wir noch was für euch, einen Podcast-Tipp nämlich. Wenn wir bei Dark Matters mehr über einen Fall im Ausland wissen wollen, dann kontaktieren wir auch mal unsere ARD-Auslandskorrespondenten. Die sind Teil eines eigenen Podcasts. Jeden Freitag nimmt euch der Weltspiegel-Podcast mit in ein neues Land. Im Gespräch mit den ARD-Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten geht es um Hintergründe und Zusammenhänge zu einem Auslandsthema. Einmal die Woche, aus verschiedenen Perspektiven, damit ihr wisst, was die Leute vor Ort gerade bewegt. In der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört.